Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Wir Deutschen sind uns einig. Über 90% von uns sagen im ARD-Deutschland-Trend, dass es schon okay ist, dass die Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf SARS-CoV-2 getestet werden müssen. Diese Pflicht, die gilt ja ab diesem Samstag. Aber so ein komplettes Verbot von Reisen in Risikogebiete, das wollen dann viele doch nicht. Und darüber wird diskutiert heute. Wir tauschen auch Argumente aus. Reiseverbote pro und contra. Gleich hier im Podcast zum Update am Freitag. Ilka Knigge ist mit dabei. Ilka hat sich heute mit dem richtigen Lüften von Räumen beschäftigt und ich habe mich gefragt, ist das so schwer, weil man macht das Fenster auf und hinten in der Küche mache ich auch das Fenster auf und dann gibt es einen Durchzug und fertig, oder nicht?
Ja genau, das ist auf jeden Fall schon mal kein schlechter Anfang, aber wir machen das viel zu wenig, sagt Martin Kriegel, der forscht zu Luftströmen in geschlossenen Räumen und er empfiehlt CO2-Sensoren, die können nämlich anspringen, wenn wir lüften müssen und dann lüften wir ziemlich sicher öfter, als wir es gerade machen und das könnte ja in Zeiten von Corona helfen, die Aerosole besser loszuwerden.
Das hört ihr hier im Podcast. Und außerdem wollen wir heute wissen, wie wir uns gegen diebische Wildschweine wehren können. Wildschweine, die sich nah an Menschen rantrauen und dann zum Beispiel eine Tasche klauen. So passiert an einem FKK-Strand in Berlin. Da gibt es heute sehr lustige Fotos zu von einem nackten Mann, der Wildschweinen hinterher rennt. Tipps, wie ihr solche lustigen Fotos von euch verhindern könnt, hört ihr bei uns im Podcast zum Update am 7. August 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Weiter sind die täglichen Corona-Neuinfektionszahlen relativ hoch. Gestern wurden laut RKI, also Robert-Koch-Institut, 1147 neue Infektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet. Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU, der hat zwar beruhigt und gesagt, damit können wir umgehen mit solchen Zahlen. Dennoch gibt es vor allem in der Wirtschaft die Sorge, dass es wieder zu Ausgangsbeschränkungen kommen könnte bei uns in Deutschland. Was ab morgen gilt, ist, dass alle Rückkehrer aus Risikogebieten sich auf das Virus testen lassen müssen. Wer also zum Beispiel aus Luxemburg, aus der belgischen Provinz Antwerpen oder einem der 130 Länder auf der Liste der Risikogebiete einreist, der muss ab zum PCR-Test. Der CDU-Wirtschaftsrat, das ist ein Verein, der der Partei nahe steht, der fordert jetzt aber, Reisen in Risikogebiete, die sollten komplett verboten werden. Und darüber gibt es heute viele Diskussionen. Wir sprechen drüber hier in Deutschlandfunk Nova mit Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP-Bundestagsfraktion. Was halten Sie denn von dem Vorschlag?
Erstmal guten Tag. Ich halte natürlich überhaupt nichts davon. Es ist eine völlig überzogene Forderung. Vor allen Dingen ist sie unverhältnismäßig und wenig praktikabel. Denn was machen Sie denn, wenn das Risikogebietland selbst kein Einreiseverbot hat? Dann können Sie ja über Drittstaaten trotzdem einreisen. Und wie soll das kontrolliert werden? Mhm. Also ich glaube, da ist sehr wenig darüber nachgedacht worden und einfach mal so eine Forderung rausgehauen worden.
Sie haben gerade das Wort unverhältnismäßig gesagt. Ab wann wäre es denn wieder verhältnismäßig? Weil wir hatten das ja schon mal.
Also verhältnismäßig heißt ja, dass es geringere Mittel gibt. Und indem seit heute oder beziehungsweise ab morgen die verpflichtenden Testungen für Einreisende aus Risikogebieten ja gelten, damit haben wir ja ein milderes Mittel, was eben ausreichend ist, indem wir eben sagen, wir verpflichten diese Menschen zu Tests. Wobei ich sage, ein zweiter Test müsste auch innerhalb von 5 Tagen verpflichtend sein. Und dann können wir sicher sein, dass der Einreisende das Virus nicht mitgebracht hat und nicht weiter eben auch anstecken kann.
Es gibt ja auch diese 72-Stunden-Regel. Also wenn ich 72 Stunden in Antwerpen war, über ein langes Wochenende und ich bin mit dem Auto zurück nach Deutschland gekommen, da macht aber doch keiner einen Test bei mir.
Ja, also Sie müssen natürlich immer schauen. Deswegen finde ich ja diese regionalen Ausweitungen finde ich viel besser. Also dass man genau schaut, ist Antwerpen jetzt ein Gebiet, wo sehr viele Virusausbrüche sind oder ist das im gesamten Land? Da muss man viel spezifischer reagieren. Und wenn ich weiß, jemand kommt direkt aus so einem Risikogebiet, da muss ich natürlich dann auch sagen, ja, ihr müsst entweder in Quarantäne oder ihr müsst negative Tests vorweisen.
Das müssen dann aber die Leute selber machen, weil an der Grenze kontrolliert ja keiner.
Da haben Sie recht, aber an einigen Grenzen, ich sage mal, das ist ja jetzt noch nicht Risikogebiet an sich, sondern nur einzelne Gebiete. Aber ich appelliere auch immer an die Eigenverantwortung der Menschen, denn man hat jetzt vielleicht zu Hause auch, ich sage mal, die Oma, den Opa oder auch Menschen, die man nicht unbedingt anstecken möchte. Und da ist es ja auch wichtig, dass man von sich selber weiß, ob man positiv oder negativ mit dem Covid-19-Virus infiziert ist.
Freiheit ist ja ein hohes Gut für uns alle und ich weiß, für Ihre Partei ist das natürlich ein zentraler Wert, ist ja auch im Parteinamen mit drin. Wie schwer oder wie leicht fällt es denn Ihnen jetzt abzuwägen zwischen der Freiheit zu reisen, sich frei zu bewegen und der Freiheit von Corona?
Man muss eben immer diese Abwägung vornehmen. Und das ist ja das, was wir auch immer sagen. Ich kann nicht einfach jetzt wie der Wirtschaftsrat der CDU sowas raushauen und glauben, naja gut, ist es doch egal, wenn ich damit Grundrechtseinschränkungen über die Menschen überziehe, sondern ich muss immer mal nachdenken, gibt es ein geringeres Mittel? Und ich muss immer gucken, wie ist die Viruslast im Moment? Wenn im Moment jetzt wieder wir vermehrt, gerade durch Rückreisende oder durch die Öffnung der Schulen vermehrt Covid-19-Patienten haben, müssen wir natürlich wieder darauf reagieren, aber immer mit dem mildesten Mittel, mit dem verhältnismäßigen Mittel. Und das ist eine Aufgabe, die wir alle als Politiker haben. Denn Sie wissen ja auch, in der Vergangenheit war es oft so, dass die Mittel nicht verhältnismäßig waren und das wurde dann von unseren Gerichten wieder aufgehoben. Also immer schauen, was ist verhältnismäßig. Ganz, ganz wichtig für uns Freie Demokraten.
Christine Aschenberg-Dugnus von der FDP-Bundestagsfraktion. Sie ist gegen Reiseverbote in Corona-Risikogebiete. Ich danke Ihnen für die Zeit.
Gerne doch. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sie ist schon losgegangen oder geht in den nächsten Tagen los. Die Schule in vielen Bundesländern. Über die Maskenpflicht in Klassenräumen haben wir diese Woche schon gesprochen. Aber wie sieht es eigentlich mit dem Lüften aus? Das betrifft uns ja alle, nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Also wenn wir in geschlossenen Räumen mit anderen uns aufhalten, bei der Uni, bei der Arbeit, auch in Restaurants oder Kneipen. Aerosole fliegen durch die Luft und wir wollen das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich halten. Professor Dr. Martin Kriegel forscht zu Luftströmen in geschlossenen Räumen. Und er sagt, wir müssen uns ein anderes Lüftungsverhalten angewöhnen und das hätten wir eigentlich schon vor Corona tun sollen. Deutschlandfunk Nova Update-Reporterin Ilka Knigge hat sich heute mit dem Thema Lüften in Zeiten der Pandemie beschäftigt. Ilka, was müssen wir denn genau anders machen?
Eigentlich müssen wir einfach nur konsequenter sein. Also jetzt im Sommer lüften wir vielleicht noch öfter oder wir haben das Fenster offen stehen, wenn die Temperaturen so in einem normaleren Bereich sind. Aber im Winter oder eben bei krasser Hitze offen stehen lassen, das ist ja eigentlich im Endeffekt keine Option. Und Stoßlüften, wie wir es gerade machen, in der Schule, in den Pausen dann zum Beispiel oder einmal während der Stunde im Büro, da wird es ja bei vielen dann irgendwie so ähnlich sein, das reicht einfach gar nicht aus. Grund sind die Luftströme im Raum, hat mir Martin Kriegel von der TU Berlin erklärt.
An uns strömt die Luft nach oben und über unserem Kopf dann an die Decke und verteilt sich dann links und rechts und überall im Raum. Und je mehr Personen im Raum sind, desto größer ist die allgemeine Luftbewegung im Raum. Und es dauert zum Beispiel 2 Sekunden, bis die Luft von meinem Kopf an der Decke ist, so ungefähr. Und das heißt, innerhalb von ein paar Minuten ist wirklich überall im Raum alles verteilt.
Ein schönes Beispiel, das er genannt hat, ist, wenn sich eine Person in einem Raum eine Zigarette anzündet, dann riecht man das ja auch total schnell in jeder Ecke. Die Aerosole, die riechen wir eben nicht, die verteilen sich aber auch rasend schnell. Und die normale Luftbewegung im Raum, die spüren wir auch nicht auf der Haut. Deswegen haben wir nicht so ein richtiges Gefühl dafür.
Aber wie lösen wir das? Weil die ganze Zeit das Fenster geöffnet lassen im Winter oder bei der Hitze gerade, das ist ja nichts.
Ja, an sich hätten wir das eigentlich schon alles längst anders machen müssen. Also sobald die Luft schlechter wird, wirklich lange lüften. Dazu gibt es Richtlinien vom Umweltbundesamt, die zum Beispiel beim Bau neuer Gebäude berücksichtigt werden müssen. Egal, ob man da jetzt eine Klimaanlage einbaut oder eben plant, über Fenster zu lüften. Nur, dass es ohne Klimaanlage ja am Ende dann so ist, dass wir als Raumbenutzer und Raumbenutzerinnen dann verantwortlich sind für die Luftqualität und es sich nicht selber regelt.
Was heißt denn wirklich lange und öfter lüften konkret?
Ja, da wird es schwierig, so eine richtige Regel aufzustellen. Grob gesagt, alle 20 Minuten lüften muss eigentlich schon sein, dann für ein paar Minuten. Aber es kann eben auch viel öfter nötig sein. Ein Vorschlag von Martin Kriegel sind CO2-Sensoren, die Alarm schlagen, wenn zu viel CO2 in der Luft ist. In einem Gymnasium in Berlin, da hängt schon ein solcher Sensor. Installiert haben den 2 Schüler mit ihrer Schülerfirma Energy Echo. Einer von ihnen ist Hannes Braune und der hat heute im Deutschlandfunk erklärt, was passiert, wenn der Sensor einen traurigen Smiley anzeigt.
Dann ist es meistens so, dass wir dann in kurzen Abständen einfach alle Fenster aufreißen und die Tür aufmachen. Das ist das sogenannte Querlüften. Das sollte man so in einem normalen Raum vielleicht für 3 Minuten machen. Und dann sollte sich die Luftqualität merklich verbessern.
Denn mit dem steigenden CO2-Wert kann man dann auch davon ausgehen, dass sich mehr Aerosole im Raum befinden und die werden mit dem Lüften dann auch verdünnt.
Es gibt ja so Raumluftreiniger. Wie sieht's mit denen aus?
Ja, die können Aerosole auf jeden Fall filtern. Dazu gibt es eine neue Studie von der Universität der Bundeswehr München. Die sagt, Raumluftreiniger, die brauchen einen großen Volumenstrom. Also einfach gesagt, die müssen eine ordentliche Menge Luft in kurzer Zeit filtern können. Und der Filter, der muss eben hochwertig sein. Und dann können die auch ein gutes Hilfsmittel sein. Martin Kriegel sagt aber, es muss jetzt nicht überall ein solcher Reiniger stehen.
Luftreinigungsgeräte ist für mich eigentlich die letzte Maßnahme, die man treffen müsste. Zunächst einmal müssen wir ja gute Luftqualität herstellen. Und diese Regeln für gute Luftqualität, die existieren ja alle. Nur das ist eben so ein bisschen das Problem, dass wir als Laien kein Gefühl dafür haben, wie oft müssen wir denn das Fenster tatsächlich aufmachen.
Übrigens bringen Masken in geschlossenen Räumen trotzdem was, also auch wenn ausreichend viel gelüftet wird. Und zwar, weil die eben den eigenen Luftstrom ableiten, wenn wir mit jemandem sprechen, also zur Seite und nach oben. Und das ist ja weiterhin sinnvoll.
Wir müssen endlich mal so lüften, wie es schon lange vorgeschrieben ist, sagt Martin Kriegel von der TU Berlin. Er forscht zu Luftströmen in geschlossenen Räumen. Wie wir das machen und welche Möglichkeiten es noch gibt, in der Corona-Pandemie für gute Luft in Räumen zu sorgen, das hat euch Ilka Knigge gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein nackter Mann, der drei Wildschweinen folgt. Das größte Schwein, die Wildschweinmama, hat eine gelbe Tasche im Maul, ihre Frischlinge hinter ihr und dann eben der nackte Mann, der am Berliner Teufelssee FKK genossen hat. Darüber machen sich heute viele lustig in sozialen Medien. Die anderen Badegäste drumherum, die gucken auch etwas belustigt zu. Das Blöde ist, in dieser gelben Tasche ist der Laptop des Mannes drin. Wir wissen, dass das Wildschwein die Tasche irgendwann fallen gelassen hat. Die Geschichte geht also gut aus für den Mann. Und wir fragen uns heute Abend hier in Deutschlandfunk Nova, wie gehen wir mit klauenden Wildschweinen um, und sprechen drüber mit Dirk Ehlert, dem Wildtierbeauftragten der Berliner Senatsverwaltung. Hallo, Herr Ehlert.
Ja, hallo, guten Tag.
Kommt sowas in Berlin häufiger mal vor oder ist das ein Extremfall?
Es kommt tatsächlich regelmäßig vor. Wildschweine leben ja nicht nur im Wald, sondern auch in diesen Waldübergangsbereichen, und jetzt im Sommer gehen wir Menschen eben gerne in den Wald, vor allem dann, wenn irgendwo Seen sind, gehen da baden, legen uns irgendwo hin und nehmen was zu essen mit. Und genau das riechen die Schweine. Die haben Berlin weniger Abstand als vielleicht in anderen Städten und kommen hin und wollen eben von diesem Leckerbissen was abhaben.
Eigentlich kennen wir Wildschweine ja eher als scheue Tiere, oder? Haben die ihre Scheu vor den Menschen an manchen Orten komplett verloren?
Berlin ist irgendwie alles anders. Also Wildtiere können sich durchaus in der Stadt auch an Menschen gewöhnen. Das sind keine Jäger, da finden sie viel Nahrung und gute Versteckmöglichkeiten. Alles Gründe also, warum Wildtiere wie Wildschweine, Dachse, Füchse, Marder, Waschbären und Co. in die Stadt ziehen und inzwischen sehr stadtvertraut sind. Wenn ich Biber oder Wildschweine beobachten gehe, dann fahre ich nicht mehr außerhalb der Stadt irgendwie in ein Naturschutzgebiet, sondern gehe ich in den Tiergarten oder in den Grunewald. Da sehe ich die Tiere aus nächster Nähe.
Was sollte ich als Badegast dann an so einem See beachten, damit mir das möglichst nicht passiert?
Also im Grunde genommen darauf achten, was man sonst auch macht. Wenn man baden geht, vorher die Sachen verstauen, den Nachbarn vielleicht bitten, auf die Sachen aufzupassen, ist ohnehin gut, denn es wird ja auch das eine oder andere gestohlen. Ja, und auch vom Vierbeinigen, wenn die nämlich da Fressbares dann riechen. Wenn die Schweine dann kommen, einfach aufstehen, einen Augenblick Geduld haben, bis sie vorbeilaufen, dann sie dahin sich hinsetzen und ganz wichtig, tatsächlich am Abend den Müll wieder mit nach Hause nehmen. Denn deswegen sind die Schweine nämlich hauptsächlich da. Es riecht dort so lecker. Die Leute, wenn sie gehen, hinterlassen alle möglichen Reste, Essensreste. Und genau deswegen werden grundsätzlich da die großen Tiere angezogen und die warten nicht mehr ab, bis die Leute gehen. Die holen sich das, wenn die Leute da sind.
Der nackte Mann da am Berliner Teufelssee, der hat dann wohl in die Hände geklatscht, mit einem Stock auf den Boden gehauen, während er die Wildschweine verfolgt hat, damit die seine Tüte mit dem Laptop fallen lassen. Ist das eine gute Strategie, also einfach ordentlich Lärm machen?
Nicht wirklich. Das Wildschwein hätte wahrscheinlich an unserer Stelle gleich den Sack fallen lassen, aber sie wollte halt diesem Geruch nachgehen, der aus dieser Tüte kam. Da war zwar nichts Fressbares drin, aber es muss irgendwie für sie interessant gerochen haben, und da war eben Laptop drin. Aber da so viele Leute drumherum standen und die dann lieber in Ruhe fressen und suchen möchte, rannte sie mit dem Rucksack bzw. dann der Tüte weg. Das ist was ganz Normales. Oder lassen sie sich zuschauen, wenn sie gerne essen.
Ja. Ja, aber jetzt hatte diese Bache ja auch zwei Frischlinge mit dabei, ne? Und wir wissen ja, Muttertiere, die ihre Jungen verteidigen, die können auch schon mal aggressiv werden, gefährlich werden. Gab es bei Ihnen schon mal Fälle, wo Wildschweine auch tatsächlich Menschen angegriffen haben?
Also in den letzten 25 Jahren hatten wir nicht einen einzigen Fall, wo gesunde Wildschweine von sich aus Menschen angegriffen haben. Wir haben natürlich bestimmte brenzlige Situationen immer dann, wenn beispielsweise Hunde auf Wildschweine losgehen und Mensch und Hund und dann jeweils dann auch das Wildschwein aufeinanderstoßen. Dann gibt es Schwierigkeiten oder auch wenn angefahrene Tiere oder verletzte Tiere auftauchen. Ansonsten, nein, sie sind friedlich. Man muss Respekt vor den Tieren haben, stehen bleiben, gegebenenfalls in die Hände klatschen. Verfolgen würde ich nicht, weil man nie weiß, wie die Bache reagiert. Die scheint aber das schon öfter mal erlebt zu haben, denn die blieb ziemlich cool.
Das Schwein hat meinen Laptop geklaut. Konnte ein Mann am Berliner Teufelssee rufen, als ihm ein Wildschwein seine Tasche weggenommen hat? Wieso Wildschweine uns so nahe kommen? Darüber haben wir mit Dirk Ehlert gesprochen, dem Wildtierbeauftragten der Berliner Senatsverwaltung. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was waren das für Bilder, die wir da gesehen haben? Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in Beirut, umringt von Menschen, die ihm zum Teil zujubeln, die ihm ihre Wut entgegenschleudern, die Wut auf die eigene Regierung. Nach der massiven Explosion im Hafen von Beirut, die mehr als 150 Menschen das Leben gekostet hat und die, so wie es aussieht, durch schwere Fahrlässigkeit der Behörden verursacht wurde, die zugelassen haben, dass mehrere tausend Tonnen Ammoniumnitrat jahrelang im Hafen gelagert haben. Der französische Staatspräsident hat der libanesischen Regierung deshalb bei seinem Besuch eine Art Standpauke gehalten, kann man sagen. Jetzt endlich mal aufzuräumen mit der Schlamperei und der Korruption im Land. Hilft er damit den Menschen im Libanon oder ist das eher Selbstdarstellung? Darüber sprechen wir mit Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und Kenner der Region. Herr Steinberg, was sagen Sie denn zu dem Auftritt Macrons in Beirut? Hilft er damit den Menschen dort oder eher seinem eigenen Image?
Nun, der französische Präsident denkt natürlich bei solchen Aktionen immer an sein eigenes Image. Trotzdem halte ich den Besuch für richtig. Er sendet hiermit ein Signal an den Libanon, vor allem aber auch an die Libanesen, dass das Land nicht allein ist. Immerhin befindet es sich schon in einer monatelangen und jahrelangen Krise. Und die Franzosen waren ein Staat, der auch in den letzten Monaten schon klar gemacht hat, dass er durchaus daran interessiert ist, dass sich die Lage im Land wieder stabilisiert. Das hat man vor allem daran gesehen, dass es vor allem Frankreich war, das versucht hat, die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über einen Milliardenkredit voranzubringen. Insofern ist der Besuch Macrons auch sachlich gerechtfertigt.
Wir haben ja durchaus Menschen gesehen, Libanesinnen und Libanesen, die ihm zugejubelt haben. Es gibt aber auch Kritik, das sei alles Kolonialherrengehabe. Ist da was dran aus Ihrer Sicht?
Ja, ich finde, das ist etwas überzogen. Aber es gibt natürlich seit dem 19. Jahrhundert eine enge Verbindung, die Frankreich in den Libanon sieht. Und Frankreich hat den Libanon tatsächlich auch lange als eine Art Kolonialgebiet betrachtet. Und ja auch immerhin für etwas mehr als 20 Jahre ab 1920 als Mandatarmacht beherrscht. Das ist jetzt allerdings schon eine ganze Weile her. Und wenn die französische Regierung sich heute für den Libanon interessiert, dann in der Regel, um das Land voranzubringen. Das war in den letzten Jahrzehnten und unter anderen Präsidenten schon so. Und Frankreich war tatsächlich in den letzten Jahren einer der wenigen Staaten, der sich überhaupt noch für den Libanon interessiert hat. Und es wird gerade jetzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise schwierig, außer Frankreich weitere Länder zu finden, die bereit sind, vielleicht auch Geld in die Hand zu nehmen, in größerem Maßstab, um dem Libanon zu helfen. Also Kolonialgeschichte gibt es natürlich, aber ich finde den Verweis hier etwas unfair.
Dann lassen Sie uns doch über Geld sprechen. Ist es das, was das Land braucht? Also wenn jetzt bei der Geberkonferenz initiiert von den Franzosen für den Libanon viel Geld zusammenkäme, braucht es das Land?
Ja, das Land braucht Geld. Es ist praktisch zahlungsunfähig. Allerdings wird auch eine Geberkonferenz daran nichts ändern. Vor allem deshalb, dass selbst wenn jetzt Geld fließt, die Schulden immer noch da sind, auch wenn davon vielleicht einige erlassen werden. Und in den letzten Wochen hat der Libanon vor allem gelitten unter den neuen amerikanischen Sanktionen, dem sogenannten CESAR Act, also nach diesem berühmten Überläufer aus Syrien, der die ganzen Fotos aus den Foltergefängnissen an die Öffentlichkeit gebracht hat. Der Libanon wird von den USA jetzt für die Syrien-Politik zumindest einiger politischer Akteure im Libanon bestraft. Daran wird sich nichts ändern, wahrscheinlich auch unter einem neuen amerikanischen Präsidenten nicht, sodass alles Geld, das jetzt Richtung Beirut fließt, wahrscheinlich nur Wasser auf den heißen Stein ist und grundsätzliche Probleme immer noch gelöst werden müssen.
Sie haben uns im Vorgespräch aber auch gesagt, die Lösung für den Libanon kann nicht von außen kommen, sondern sie muss von innen kommen. Inwiefern? Also wie könnten Lösungen aussehen?
Nun, zunächst einmal geht es darum, dass die politische Elite endlich einmal Interesse an dem Land zeigt. Das zeichnet sich nicht ab. Es gibt zwei große politische Lager, die miteinander konkurrieren. Das eine wird von Iran unterstützt, das andere von Saudi-Arabien. Das eine wird von der Hisbollah angeführt, das andere von dem ehemaligen Ministerpräsidenten Hariri. Und die Voraussetzung für eine Verbesserung der Lage im Land ist ganz unabhängig vom Geld, ganz unabhängig von der wirtschaftlichen Situation, dass diese beiden Kräfte zusammenarbeiten zum Wohle des Libanon und zum Wohle der Bevölkerung. Da sie das seit Jahrzehnten nicht tun, ist auch nicht abzusehen, dass das jetzt passiert. Wenn man allerdings diese politische Elite vertreiben will, dann muss man das mit Gewalt tun. Und das will auch niemand.
Guido Steinberg, Islamwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, über den Besuch Emmanuel Macrons im Unglücksgebiet in Beirut und die Standpauke gegenüber der libanesischen Regierung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auf den griechischen Inseln, da sind seit Jahren Flüchtlingslager überfüllt, aber die EU, die Europäische Union, die kann sich auch schon seit Jahren nicht einigen, wo die Geflüchteten hin sollen. Deutschland gehört zu den Ländern, die zugesagt haben, Menschen aufzunehmen. Einige Bundesländer in Deutschland sagen, wir könnten noch mehr Geflüchtete aufnehmen, aber Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hat erst Berlin und heute auch noch Thüringen nicht erlaubt, Menschen aufzunehmen, weitere Menschen aufzunehmen. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Warum erlaubt Seehofer das nicht?
Also er argumentiert bei Thüringen genauso wie schon vor einer Woche bei Berlin. Und zwar sagt Seehofer, dass Deutschland eine einheitliche Linie fahren müsse, wie viele und welche Geflüchtete aufgenommen werden. Und wenn die Bundesländer das einzeln machen, dann sei das rechtlich schwierig, weil dann unklar ist, wer kommt über das Bundesprogramm nach Deutschland und wer kommt über das Länderprogramm. Im Bundesprogramm müssen die Menschen noch ein Asylverfahren durchlaufen. In den Länderprogrammen gibt es direkt eine Aufenthaltserlaubnis. Und das, sagt das Bundesinnenministerium, sei dann zu uneinheitlich.
Das heißt jetzt, Berlin und Thüringen dürfen keine Menschen zusätzlich aufnehmen, obwohl sie das explizit angeboten haben.
Ja, das heißt es erstmal. Die Frage ist, ob Berlin oder Thüringen Klage einreichen gegen Seehofers Nein und ob sich vielleicht die Bundesländer, die Menschen aufnehmen wollen, zusammentun und mit dem Bund neue Regelungen aushandeln. Berlin wollte eigentlich etwa 300 Menschen zusätzlich aufnehmen und Thüringen 500, verteilt auf die nächsten anderthalb Jahre.
Wie viele will denn der Bund aufnehmen?
Also der Bund hatte im April schon ungefähr 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland aufgenommen und im Juni war dann beschlossen worden, nochmal ungefähr 900 Menschen aufzunehmen und zwar 243 kranke Kinder, die in den griechischen Lagern sind und ihre nächsten Angehörigen, also Eltern und Geschwister. Die ersten sind schon in Deutschland und diese Menschen werden auch tatsächlich nicht wie sonst so proportional auf die Bundesländer verteilt, sondern sie kommen tatsächlich in die Bundesländer, die explizit gesagt hatten, dass sie Menschen aufnehmen können.
Also Berlin und Thüringen zum Beispiel.
Ja, zu denen kommen viele davon, aber auch in andere. Also insgesamt haben deutschlandweit 60 Städte und Gemeinden beschlossen, dass sie mehr Menschen aufnehmen könnten, als sie eigentlich proportional müssten. Auch zum Beispiel Erlangen oder Rostock. Und die verhandeln darüber aber nicht direkt mit dem Bund, sondern mit der jeweiligen Landesregierung. Und die Bundesländer stimmen sich dann mit dem Bund ab. Also viele Ebenen, Stadt oder Gemeinde, Bundesland, Bund. Und die Städte und Gemeinden und die Bundesländer können es eben nicht verstehen, dass der Bund sich nicht nach ihnen richtet. Sie könnten ja insgesamt wesentlich mehr aufnehmen als diese 900 Menschen, aber es ist halt eine Frage der Kompetenz.
Du hast es ja schon gesagt, am Ende hat der Bund das letzte Wort, oder?
Ja, wobei das umstritten ist, ob das rechtlich sich so halten lässt. Die Grünen hatten schon mal ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben und das kam zu dem Schluss, dass der Bund es den Ländern eigentlich nicht verbieten kann, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Also es ist jetzt die spannende Frage, ob Berlin oder Thüringen klagen, aber auf jeden Fall gibt es eine politische Diskussion darüber, wie das in Zukunft weitergehen soll. Aus Bundessicht kann man es ja verstehen, dass es in Sachen Asyl und Aufenthaltsberechtigung einheitlich laufen soll und nicht mit zwei unterschiedlichen Regeln. Aber vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, mit denen beide Seiten einverstanden sind, also Bund und Bundesländer.
Das Bundesinnenministerium hat heute dem Bundesland Thüringen verboten, 500 Geflüchtete von griechischen Inseln aufzunehmen. Warum? Das hat Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Mitte März sind viele Menschen in Deutschland vom Büro ins Homeoffice gewechselt. Das ist bei uns nicht anders. Auch viele Kolleginnen und Kollegen, die an dieser Sendung mitarbeiten, die sitzen nicht in der Redaktion, sondern am heimischen Arbeitsplatz. Einer Studie des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung zufolge planen aber viele Unternehmen in Deutschland, die Arbeit im Homeoffice auch nach der Pandemie weiterführen zu wollen. Warum dann eigentlich nicht an einem besonders schönen Ort? Zum Beispiel am Meer, statt in der Zwei-Zimmer-Wohnung an der Hauptstraße. Unser Reporter Timo Nikolas hat mal den Realitätscheck gemacht. Könnte man das Homeoffice einfach am Strand aufbauen?
Es gibt viele Paradiese auf der Welt. Und wenn man die volle Auswahl hat, dann fällt die Entscheidung natürlich schwer. Unter welche Palme soll ich mich setzen, wenn es so viele Palmen gibt?
Also mein Name ist Sebastian. Ich sitze gerade im schönen Thailand, circa 3 Stunden südlich von Bangkok, gucke gerade aufs Meer, vor mir steht mein Laptop.
Sebastian Kühn lebt und arbeitet an den Orten, an denen wir Urlaub machen. Wir haben zuletzt 2018 mit ihm gesprochen, mittlerweile lebt er in Porto, auch das liegt am Meer. Zur gleichen Zeit, als Sebastian in Thailand war, war Marinella in Medellin.
Das ist die zweitgrößte Stadt nach Bogotá in Kolumbien. Und ja, ich bin Marinella Protor. Ich bin seit 2013 digitale Nomadin. Das heißt, ich arbeite und bereise die Welt.
Sebastian und Marinella arbeiten als Freelancer. Das macht das Leben als digitaler Nomade natürlich einfacher. Aber was ist mit den ganz normalen Angestellten eines deutschen Unternehmens? Könnten die auch einfach ihr Homeoffice nach Medellin verlegen, sollte die Pandemie irgendwann vorbei sein?
Wenn ich sage, wir vereinbaren jetzt ein Arbeiten von zu Hause aus, dann würde ich das so interpretieren, dass das natürlich der Wohnsitz ist. Wenn ich sage mobil, wäre das theoretisch auch denkbar, dass das eben auch jeder andere Ort ist.
Der Teufel steckt also im Detail. Ohne Erlaubnis darf man seinen Arbeitsort nicht einfach von, sagen wir mal, München nach Medellin verlegen, sagt Gewerkschaftsjurist Till Bender vom DGB Rechtsschutz. Wenn aber vertraglich festgehalten ist, dass man mobil arbeiten darf, dann ist Medellin theoretisch kein Problem. Man sollte mit seiner Chefin, seinem Chef trotzdem abklären, ob auch sie damit einverstanden sind, dass man jetzt von Kolumbien aus arbeitet.
Wenn ich natürlich in Kolumbien sitze, kann es natürlich sein, dann habe ich eine stabile Internetverbindung, funktioniert das alles? Wenn es dann nicht funktioniert, handle ich mir natürlich eine Menge Ärger ein. Wenn ich dann da sitze und ich kann an Meeting nicht teilnehmen, dann ist das im Prinzip eine Arbeitsverweigerung oder Nichtarbeit.
Im Zweifelsfall ist man selbst dafür verantwortlich, dass alles so funktioniert, wie es auch zu Hause oder im Büro funktionieren würde. Außerdem ist Leben und Arbeiten außerhalb der EU gar nicht so unkompliziert, sagt Till Bender. Da gibt es vorab viele Fragen zu klären, zum Beispiel: Wo zahle ich meine Steuern? Kann ich weiter in die deutsche Rentenversicherung einzahlen? Wer zahlt, wenn ich krank werde? Und was ist, wenn das Visum ausläuft? Um einiges einfacher ist das Arbeiten im Paradies, wenn das in Europa liegt.
Da sind wir wieder an einem Punkt, wo die EU wirklich segensreich wirkt, weil wir hier auch zentrale Vorschriften, Richtlinien haben, die solche Dinge regeln. Grob gesagt, auch hier ein vorübergehender Einsatz eines Arbeitnehmers in einem anderen Land der EU ist bis zu 2 Jahre unproblematisch möglich.
Trotzdem sollte man auch hier individuell schauen, wie das mit den Steuern und den Sozialversicherungen geregelt ist. Und auch in Europa gilt, ich muss erreichbar sein während der Arbeitszeit. Bevor ich also meinen Laptop am Strand aufklappe, sollte ich checken, wie die Netzsituation vor Ort ist. Im Zweifelsfall nicht nur auf das WLAN vertrauen, sondern bei einem lokalen Mobilfunkanbieter ein unlimitiertes Datenpaket buchen für LTE oder sogar noch schneller, wenn es das gibt, als Backup. Ob die Kosten dafür dann vom Arbeitgeber übernommen werden, das muss man aushandeln. Was zusätzlich schwierig sein könnte, sich an den neuen Ort zu gewöhnen. Besonders wenn man beschließt, diesen oft zu wechseln, alle paar Wochen oder Monate weiterzureisen, sagt die Psychologin Caroline Müller.
Erstmal ist es ganz klar, dass man eben Stress aufgrund der veränderten Lebensumstände hat, also der Kulturschock, Freundschaften nach Hause aufrechtzuerhalten oder neue Beziehungen im Ausland aufzubauen. Man muss eine erschwingliche Unterkunft finden als digitale Nomade. Das klingt recht einfach, aber es ist doch relativ kompliziert. Stell dir vor, du müsstest jede Woche eine neue Wohnung in Berlin suchen.
Wir können den Kulturschock natürlich abmildern, indem wir innerhalb von Deutschland unsere digitalen Zelte aufschlagen. Auch hier gibt es ja Strände, falls man Arbeit mit Urlaubsfeeling verbinden will. Der Unternehmer Stefan Werner hat in der mobilen Coworking Space am Strand von Schleswig-Holstein gearbeitet und fand das besser als Thailand.
Also da waren tatsächlich auch die ganzen Surfer da und man konnte dort halt in einem Container sich hinsetzen. Da gab es halt Kaffee und Internet und viele interessante Leute und dort konnte man eben auch arbeiten. Und dann konnte man halt auch, wenn man mal eine Pause machen wollte, an den Strand gehen und mal baden gehen.
Auf der Website coworkland.de, da finden sich ein paar Dutzend Coworking-Orte im ländlichen Raum, vor allem in Norddeutschland. In so einem war auch Stefan. Ob dann aber der Arbeitgeber die Kosten für diesen externen Arbeitsplatz übernimmt, das muss ausgehandelt werden. Dann aber steht dem Arbeiten im heimischen Paradies quasi nichts mehr im Weg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.